SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Im Sommerprogramm von SWR 2 Tandem haben wir heute Abend ein Gespräch mit dem Jugendpsychiater Michael Schulte-Markwort. Was tun, wenn es mit den Kindern nicht gut läuft? Viele Eltern wollen nur das Beste für ihre Kinder. Doch wo treiben wir zu viel des Guten? Zwingen Kinder in Konzepte, die nicht passen? Der Jugendpsychiater Michael Schulte-Markwort erlebt oft verzweifelte Mütter und Väter, weil das Kind im fein abgestimmten Familiengetriebe nicht funktioniert. Eltern sind heute oft wie Trainer von Hochleistungssportlern, die ständig analysieren, wie noch mehr Millimeter im Erfolg der Kinder zu erreichen sind. So beschreibt der Kinder- und Jugendpsychiater Michael Schulte-Markwort die Situation vieler Familien, die ihn aufsuchen. In seinem Buch Superkids, warum der Erziehungsehrgeiz unsere Familien unglücklich macht, bestreitet der Klinikdirektor, dass es eine optimale Erziehung überhaupt gibt. Zugleich versteht er die Eltern und ihre Ängste sehr gut, erzählt er im Gespräch mit Almut Engelin.
Herr Schulte-Markwort, in Ihrem Untertitel Ihres Buches sagen Sie, warum der Erziehungsehrgeiz unsere Familien unglücklich macht. Worauf richtet sich dieser Ehrgeiz denn?
Na, der richtet sich darauf, dass auch viele Erwachsene ja heute gewohnt sind aus ihrem Arbeitsumfeld, dass alles optimiert werden muss. Alles muss sozusagen immer besser werden. Und das gilt auch für unser eigenes Leben, das gilt für unsere eigene Gesundheit, für unsere Fitness, für all das. Und das überträgt sich inzwischen nach meiner Beobachtung eben auch auf die Kinder und auf den Anspruch von Eltern, sie müssten eben besonders gut erziehen. Und dabei vergessen sie immer wieder, dass Erziehung auch etwas mit Beziehung zu tun hat und Beziehung manchmal sogar viel wichtiger ist als Erziehung. Und sie übersehen, dass die Kinder schon längst gut sind, dass sie schon längst Superkids sind.
Ich denke, wir reden einfach mal über jemand Konkretes. In Ihrem Buch erzählen Sie von Sixtus, 16 Jahre alt. Wir hören uns das mal an.
Ich mache wirklich alles. Ich spiele Tennis, Saxophon, bin gut in der Schule, habe ein tolles Elternhaus mit verständnisvollen Eltern. Wir sind auch nicht arm und können uns vieles leisten. Und ich schlage mich jetzt schon seit mindestens einem halben Jahr damit herum, dass ich oft schlecht gelaunt und empfindlich bin. Sogar von meinen Freunden ziehe ich mich mehr und mehr zurück. Ich schlafe schlecht, wache mitten in der Nacht auf und wälze mich spätestens ab 5 Uhr morgens im Bett hin und her. Morgens darf mich dann niemand ansprechen. Ich mache mir schwere Vorwürfe, weil es überhaupt keine Gründe dafür gibt. Mein Vater guckt mich auch immer voller Unverständnis an. Meine Mutter ist schon besorgt, sie hat mir ja auch diesen Termin bei ihnen vereinbart, aber ihr sorgenvoller Blick nervt mich auch. Ich möchte wieder so sein wie früher.
Was ist da los mit diesem Sixtus? Liebevolle, wohlmeinende Eltern?
Also in dem diagnostischen Prozess wird es dann darum gehen, zu differenzieren, ob es sich um eine Erschöpfungsdepression handelt oder um eine beginnende Depression, die nichts mit Umgebungsfaktoren, also nichts mit Erschöpfung zu tun hat.
Wie steigen Sie da ein? Sind Sie mit den Eltern ins Gespräch gekommen?
Ich beginne oft mit der gesamten Familie und dann schält sich raus. Ich mache erst einen Timeslot mit dem Jugendlichen oder der Jugendlichen, dann auch vielleicht mit den Eltern. Dann kommen die Eltern vielleicht nochmal ganz alleine. Und dann versuche ich darüber natürlich mir noch viel mehr anamnestische und diagnostische Informationen zu holen.
Jetzt hat dieser Sixtus ja schon erzählt, was er alles macht. Wenn die Kinder heutzutage oft bis 3:30 Schule haben und er zählt also auf, ich spiele Tennis und Saxophon. Viele haben dann noch eine dritte Sache. Ist das per se schon einfach ein Problem, dass die Kinder zu viel Fördertermine haben?
Das ist oft ein Problem, also weil die dann ja in der Oberstufe auf 50 Wochenstunden kommen ganz schnell. Und gleichzeitig kann man aber auch nicht einfach so ohne weiteres aussteigen, weil zum Beispiel Tennis oder auch das Instrument Spaß macht. Es gibt oft so einen Reflex dann von außen, von Erwachsenen, die sagen, ja, dann mach doch ein Instrument weniger oder mach eine Sportart weniger. Und dann sind die Jugendlichen aber auch immer ganz geknickt, weil die zu Recht sagen, aber Tennis macht mir doch gerade Spaß. Ja, es sind trotzdem 50 Stunden und es ist eine hohe Kunst, sich diesen Stundenplan anzugucken und gemeinsam zu überlegen, kann man daran eigentlich überhaupt irgendwas ändern oder wie kann man so fit werden oder fit bleiben, dass man diese 50 Stunden übersteht.
Also ich habe aus Ihrem Buch auch den Eindruck gewonnen, dass Sie oft gar nicht so sehr die Gefahr oder das Problem in der Zahl dieser in Anführungsstrichen Hobbystunden sehen, sondern dass Sie das Problem oft eher sehen in der Haltung, die bei den Eltern dahinter steht, mit der Sie die Eltern erleben.
Genau, also ich frage immer, wo sind wirklich Quellen von negativem Stress? Aber wo gibt es auch Quellen von etwas, was dich auch Zeit kostet und was meinetwegen auch anstrengend ist, aber was dir gut tut? Das muss man ganz genau differenzieren, weil es unter Umständen so ist, dass man mit 2 Stunden Tennis 4 Stunden Mathematik kompensieren kann, um es mal bildlich zu sagen. Ja, insofern macht es keinen Sinn, einfach nur von außen auf den Plan zu gucken. Und mein Eindruck ist auch, dass die Kids heute tatsächlich ungeheuer leistungsfähig sind. Und das möchte ich ihnen auch ungern nehmen. Ich möchte nur, dass sie zufriedener und etwas ausgelassener dabei sein dürfen.
Ausgelassener?
Ich vermeide immer das Wort fröhlich, weil das oft von Eltern kommt, die sich fröhliche Kinder wünschen. Und das ist auch so eine schreckliche Schablone, in der dann Kinder fröhlich sein müssen. Ausgelassenheit ist, finde ich, was anderes.
In Ihrem Buch zeigen Sie sich ja sehr begeistert auf eine bestimmte Art von den Kindern heute. Was begeistert Sie?
Ja, ich bin begeistert, weil ich wirklich heute Gespräche mit meinen Patienten führen kann. Und es ist wirklich fast egal, wie alt die sind, die ich vor 28 Jahren, als ich gestartet bin, nicht führen konnte. Damals war es so, dass wir immer den Symptomen hinterhergelaufen sind. Die Eltern kamen zu spät, die Kinder waren unzugänglich, die waren es gar nicht gewohnt, über sich zu sprechen. Das war dann immer erst ein Therapieerfolg, wenn die dann lernten, über sich zu sprechen. Das ist heute anders. Kinder können über sich sprechen, Kinder können über sich nachdenken in einer Art und Weise, die oft sehr, sehr eindrucksvoll ist. Und wenn wir unsere Therapieplanungsgespräche in der Klinik führen und immer mit den Kindern zusammen, die dann ganz anders mit einbezogen sind, dann entsteht tatsächlich ein Prozess auf Augenhöhe, der unglaublich befruchtend ist. Das begeistert mich so, jeden Tag.
Kriegen die Eltern das auch mit?
Die Eltern kriegen das oft im Erstgespräch mit, weil ich mich ja 20 Minuten im Erstgespräch nur mit dem Kind in Gegenwart der Eltern unterhalte. Und ich oft so konzentriert bin, dass sich auch niemand traut, dazwischen zu reden. Und wenn ich nach 20 Minuten zu den Eltern umschwenke und sage, was möchten Sie ergänzen, dann sagen die ganz oft, wir sind gerade tief beeindruckt von dem, was unser Kind beschrieben hat, wie differenziert es seine und unsere gesamte Familiensituation schildern kann. Und das ist manchmal schon ein erster therapeutischer Effekt, weil die Eltern sich ein bisschen zurücklehnen können und sagen können, oh ja, toll, toll, wie das Kind das gerade gemacht hat.
Ist es häufig, dass Eltern eigentlich nicht begreifen, wie klasse ihr Kind ist?
Naja, das werfe ich Eltern gar nicht vor. Wenn man so eng miteinander aufwächst, dann hat man ja als Eltern oft das Gefühl, man erntet nicht unbedingt, sondern man sieht irgendwie nur Schwierigkeiten. Ich sage immer, man muss manchmal seine Nachbarn fragen, wie die eigenen Kinder sind. Ja, die sagen einem nämlich oft, was für tolle Kinder man hat und man selber denkt, das ist jetzt aber alles gerade nicht so gut gelaufen. Natürlich auch, weil die Kinder sich zu Hause anders benehmen, weil sie sich sicherer fühlen und sich mehr fallen lassen können. Und das wirkt dann auf Eltern manchmal ein bisschen hoffnungslos, was es natürlich am Ende nicht ist.
Wenn man so unermüdlich fördert, hat es ja so einen Beigeschmack, als wäre das Kind immer irgendwie defizitär. Ich meine, ein großer Teil von Erwachsenwerden ist, zu lernen, sich so anzunehmen, wie man ist. Das ist eine große Aufgabe, dazu zu kommen. Und eigentlich arbeiten wir daran unser ganzes Leben lang.
Also das stimmt. Aber gleichzeitig ist es doch auch so, dass die Eltern doch auch oft in den Arbeitszusammenhängen, in denen die leben und arbeiten, immer davon ausgehen müssen, dass es nicht reicht. Und ich glaube, dass auch Eltern heute dieses Prinzip, so wie so ein Lebensprinzip, so tief verinnerlicht haben, dass sie es automatisch auch auf alles andere übertragen. Und dann haben Sie völlig recht, das erzeugt natürlich ein Gefühl von, so wie ich eigentlich nur bin oder wie ich im Moment bin, reicht es nicht, sondern ich muss irgendwo hin, ich muss mich irgendwo hin verändern. Und es geht dann darum, natürlich auch die Eltern sehr ernst zu nehmen und sich auch Zeit zu nehmen für die Eltern. Und dann bin ich erstmal nur bei den Eltern und dann bin ich bei der Frage, was macht Sie eigentlich so angespannt? Ich frage ja häufig auch in den Familien, wo sind eigentlich Inseln der Gemeinsamkeit? Also wo gibt es etwas, was ihr zusammentut? Was passiert, wenn wir die Kalender übereinander legen? Wie viele gemeinsame Räume entstehen dann oder stellen wir plötzlich fest, es gibt eigentlich gar keine mehr? Dann frage ich nach gemeinsamen Mahlzeiten, gemeinsamen Kochen oder gemeinsamen Aktivitäten, wobei oft ja weniger dann mehr ist. Es geht nur um kleine Dinge. Wenn die intensiv sind, dann können alle ja auch wirklich tanken da dran. Und es geht eher auch darum, auch den Vätern, auch den sehr erfolgreichen Vätern ab und zu sagen, zu unterstellen, das mache ich dann zumindest, dass es nach meiner Einschätzung nicht zwingend notwendig ist, jeden Tag auf jeden Fall mindestens bis 20 Uhr im Büro zu sein, sondern dass sich das auch anders organisieren lässt, wenn sie andere Prioritäten setzen.
Bei dem, was ich in Ihrem Buch so gelesen habe, habe ich gedacht, diese Eltern, die müssten irgendwie mal Yoga machen oder ein paar Dinge für sich tun. Das wirkt alles so unglaublich super gestresst und angespannt.
Das ist es für viele Eltern auch. Deswegen bringe ich ja dann auch solche Vergleiche wie mit der Artistenfamilie, wo tatsächlich jeder seinen Part spielen muss. Und wenn einer ausfällt, dann ist die ganze Vorstellung geplatzt. Und so fühlt sich das, glaube ich, auch für Eltern oft an, ja, dass sie das Gefühl haben, wenn das Kind, um mal jetzt so eins von diesen Modewörtern zu benutzen, wenn das Kind nicht performt, dann ist die ganze Vorstellung geplatzt. Und die Vorstellung heißt, wir sind eine glückliche, zufriedene und erfolgreiche Familie. Und diese Überschrift stimmt dann plötzlich nicht mehr. Und das fällt ja immer erstmal gefühlt, immer erstmal auf die Eltern zurück, insbesondere auf die Mütter. Die Mütter haben immer erstmal das Gefühl, dass sie irgendwas falsch gemacht haben.
Die Mütter stehen unter einem ziemlich großen Druck.
Die Mütter machen 3-4 Jobs auf einmal. Die Mütter machen nicht nur ihren eigenen Job und ihre eigene Karriere, sondern sie sind auch die Mutter, die Hausfrau, die Ehefrau. Die Mütter sind diejenigen, die versuchen, das alles zusammenzubringen und zusammenzuhalten. Der logistische Aufwand, den Mütter betreiben, ist einfach immens. 65% aller Schulkinder in Deutschland, habe ich gerade in einer Forsa-Studie gelesen, die ganz aktuell ist, sagen, dass sie die Hausaufgaben nur mit Mama schaffen.
Ich finde, wir sollten noch mal über einen anderen, ist wieder ein Junge, ich habe offenbar lauter Jungs rausgesucht leider. Laszlo kommt und ist 14 und sie merken seinen totalen Widerwillen und entscheiden sich spontan erstmal ganz alleine mit ihm zu sprechen und die Mutter bleibt im Sprechzimmer. Wir hören uns jetzt an, was der 14-jährige Laszlo sagt.
Meine Mutter ist schrecklich. Seit ich denken kann, ist sie hinter mir her. Mach dies, mach das, ständig schimpft sie und wir streiten. Ich habe keinen Bock mehr. In der Schule habe ich ständig Ärger mit den Lehrern. Immer bin ich es, den sie auf dem Kieker haben. Zu Hause gibt es jeden Tag Ärger wegen der Schularbeiten. Und außerdem findet meine Mutter, dass ich zu viel am PC abhänge. Irgendwann schaltet sie die Sicherung aus und schließt den Sicherungskasten ab. Dann bin ich so sauer, dass ich ihr schon angedroht habe, sie zu schlagen. Dann ist alles zu spät. Mein Leben ist scheiße.
Das ist Laszlo. Der hatte wahrscheinlich auch keine sehr große Meinung dazu, mit Ihnen zu sprechen.
Nein, für den war ich natürlich ein Baustein mehr in diesem Optimierungswunsch der Mutter. Also, ne, du performst nicht richtig, das klappt alles nicht und ich muss dich wieder hinbiegen oder irgendwo hintreiben. Und dann braucht man erstmal noch besonders viel Zeit und Geduld, um so einen Jungen auch zu gewinnen. Mit der Frage, was können wir tun, damit du weniger leidest? Der wird spontan sagen, verändern Sie meine Mutter, dann wäre alles gut. Aber wenn der länger mit mir im Gespräch ist, dann merkt er natürlich auch, dass er immer wieder Dinge gegen sich selber wendet, die eigentlich gegen was anderes richten. Dass seine Verweigerungshaltung daraus resultiert, dass er nicht genau weiß, wie er denn eigentlich sozusagen Laszlo selber werden soll. Das weiß der nicht. Und fühlt er sich so ausgeliefert, dass er einfach anfängt zu protestieren. Und das ist oft sehr anrührend, wenn man solche Kinder dann gewinnt und wenn der plötzlich mit offenem Blick vor mir sitzt und ganz anders wird, das macht dann auch unglaublich viel Spaß.
Und dann haben Sie da so eine arme Mutter sitzen, in dem Fall ist das also, glaube ich, eine polnische Einwanderin. Ich habe das aus dem Schulalltag meiner Kinder sehr häufig erlebt, dass gerade bei osteuropäischen Einwanderern ein unglaublicher Druck ist, diese Einwanderung hier soll wenigstens den Kindern das bessere Leben bescheren und der Druck auf die Kinder ist ziemlich erheblich. Der Ehrgeiz ist erheblich und zwar vom Kindergarten an. So eine Mutter hat ja Gründe. Ich meine, die kommt aus einem Land, in dem sie vielleicht selber sehr viel Armut erlebt hat. Vielleicht geht sie putzen, damit Laszlo irgendwie ein besseres Leben haben kann und jetzt verweigert sich Laszlo und sie ist verzweifelt. Also wie kriegen Sie denn die Mutter von Laszlo?
Na, die ganz wichtig ist erstmal die Angst dieser Mutter wirklich ernst zu nehmen und ich verstehe die auch. Ich verstehe, dass sie große Angst hat, dass aus Laszlo nichts werden könnte und dass genau mit dieser Verweigerung er wie so einen roten Knopf bei ihr immer drückt. Dann kann die gar nicht anders. Ich ersetze nicht den fehlenden Vater als Vater, aber ich bin Therapeut und schaffe ein Dreieck zwischen den beiden und in diesem Dreieck kann die Mutter sich etwas entspannen und kann mir mehr überlassen. Und ich kann ihr sagen, jetzt lassen Sie den Laszlo mal einen Moment in Ruhe. Vertrauen Sie darauf, dass er die Dinge mit mir bespricht und dass Sie dann schon vorangehen. Versuchen Sie mal tatsächlich einen Schritt zurückzutreten und dann bespreche ich mit dieser Mutter nur, wo ist eigentlich Ihr eigenes Leben? Was kann sie tun, damit ihr eigenes Leben lebendiger wird? Und was fehlt ihr auch dazu? Und dann geht die plötzlich abends aus und lässt Laszlo alleine, obwohl sie genau weiß, dass er dann natürlich auch PC-Spiele macht.
Also Sie versuchen erstmal den Druck aus der Situation rauszunehmen und die Mutter dazu zu gewinnen, dass sie den Laszlo selber entscheiden und Sachen selber machen lässt und sich erstmal um sich selbst kümmert und dann tariert man vielleicht neue Vereinbarungen aus. Weil es kann ja auch rauskommen, dass der jetzt nur noch Computer spielt.
Ja, genau. Na klar. Also ich bin ja auch nicht der Befürworter von 24 Stunden Computerspielen. Mir geht es eher darum, mit Laszlo sein Leben zu entdecken und zu entdecken, was soll da eigentlich alles reingehören.
Ja. Und was kommt da so, wenn Sie versuchen, mit so einem Jugendlichen zu entwickeln, was in sein eigenes Leben rein soll? Was kommen da für Zukunftsträume?
Na, bei so einem 14-jährigen Jungen wie Laszlo kommt erstmal ganz viel Zukunftsangst. Ja, es wird deutlich, dass hinter seiner Verweigerung auch ganz viel Unsicherheit steckt, dass er sich gar nicht zutraut, überhaupt wirklich richtig groß zu werden oder was Vernünftiges zu werden, weil er doch den Eindruck hat, vielleicht ist er auch zu dumm dafür oder seine Schulergebnisse, seine Schulleistungen sind gar nicht gut genug. Oder das Thema Mädchen, was ja auch sozusagen demnächst vor seiner Tür steht, das ahnt er ja auch. Da hat er das Gefühl, da kommt er nie hin. Ja, das hat er, da hat er gar nichts zu bieten. Das heißt, es geht auch darum, sich seiner Angst zuzuwenden, seiner Unsicherheit. Und wenn es mir gelingt, ihn da mehr aufzubauen und ihm mehr Selbstbewusstsein auch zu vermitteln, dann wird manches leichter und dann muss er sich nicht mehr so verweigern.
Was mir aufgefallen ist, Sie sprachen gerade die Ängste an, die im Spiel sind, wie viel Intelligenztests Sie machen und wie differenziert die heutzutage sind. Zu Ihnen kommen ja offenbar oft Eltern und Kinder, wo es irgendwo in der Schule hakt. Also irgendwas funktioniert überhaupt nicht mehr und große Panik ist im Gange. Und dann stellen Sie eben fest, dass das Kind normal intelligent ist, aber es hat ein Problem bei der Verarbeitungsgeschwindigkeit oder beim Arbeitsgedächtnis oder akustisches Kurzzeitgedächtnis. Das sind alles so Worte, die ich mir aufgeschrieben habe, die da vorkommen. Wie wirkt das, wenn Sie sowas feststellen?
Also wenn Kinder in Anführungsstrichen nur Teilleistungsstörungen haben, dann sind Eltern oft erleichtert, weil das genau erklärt, eine Leserechtschreibschwäche beispielsweise, erklärt die schlechte Note in der Rechtschreibung oder im Lesen. Bei diesen Entwicklungsdyspraxien, bei den ungeschickten Kindern zum Beispiel, kann ich auch ganz viel erklären. Und dann sind Eltern oft entlastet. Schwierig wird es, wenn ein Kind global, ohne besondere Ausfälle im Profil, lernbehindert ist.
Oder einfach nicht so intelligent ist.
Also IQ unter 85, das sind schwierige Gespräche. Weil Eltern dann wirklich geschockt sind und sofort Angst haben, aus diesem Kind kann dann doch wohl nichts werden. Und deswegen ist es mir so wichtig, immer darauf hinzuweisen, dass Lebensfreude, Glück, Zufriedenheit, das speist sich ja nicht aus Intelligenz. Das machen wir immer nur daraus, dass man nur damit glücklich werden kann. Aber das kann man natürlich auch in ganz anderen Bereichen mit weniger Intelligenz.
Und man kann ein Kind zugrunde richten, indem man es durch die falsche Schule zwingt. Aber ich will noch mal zu diesen Teilleistungsstörungen zurück. Das scheint ja offenbar relativ häufig zu sein, dass wenn Familien mit Schulproblemen kommen, dass dann sich rausstellt, irgend so eine Schwierigkeit hat das Kind. Und wie wird dann damit umgegangen? Also Sie sagen, es wirkt erstmal entlastend. Das leuchtet mir sehr ein. Also irgendwie haben die Eltern ja oft den Verdacht, was stellt er sich jetzt so störrisch an und wieso konzentriert er sich jetzt nicht? Kann er sich nicht mal konzentrieren? Man hat nun also festgestellt, okay, also das Kind hat tatsächlich ein ganz miserables akustisches Kurzzeitgedächtnis. Und also, dann?
Dann geht es immer darum, die Eltern zu ermuntern, sich an die Schule zu wenden und dort einen Antrag auf Nachteilsausgleich zu stellen. Alle Kinder in Deutschland, die einen Nachteil haben, haben ein Anrecht darauf, dass ihnen dieser Nachteil in der Schule nicht zum Nachteil gereicht.
Sondern und wie geht das? Auch,
zum Beispiel bei Leserechtschreibschwäche gibt es Notenschutz. Das heißt, die Kinder kriegen für die Rechtschreibung keine Note. Meine dyspraktischen Kinder, also um die ich mich ja ganz besonders kümmere, also die Ungeschickten, das sind die Kinder mit der langsamen Verarbeitungsgeschwindigkeit.
Und die haben irgendwie eine Schwierigkeit mit der Auge-Hand-Koordination.
Genau, die haben eine schlechte Auge-Hand-Koordination zum Beispiel und die werden immer dann, wenn sie was verschriftlichen müssen, extrem langsam, obwohl sie ausreichend intelligent sind. Und dann sorge ich dafür, dass die halt zum Beispiel nach Möglichkeit weniger Aufgaben kriegen in den Klassenarbeiten, vielleicht auch weniger Hausaufgaben, vielleicht auch, dass Mündliches mehr oder weniger bewertet wird, je nachdem, wie die gerade so sind. Und ich versuche das immer im sehr konkreten Gespräch mit den Lehrern dann auf den Weg zu bringen.
Mir ist noch ein anderes Problem aufgefallen, auf das Sie öfter stoßen. Eltern kommen zu Ihnen und zwar manchmal auch Eltern ganz kleiner Kinder. Und die Kinder sind anstrengend. Diese Kinder flippen aus bei jeder Gelegenheit. Und man denkt, was muss dieses Kind hier die Familie so tyrannisieren? Er hat wahrscheinlich nie Grenzen gesetzt gekriegt oder irgend sowas, denkt der Laie. Und da gibt es etwas, das heißt affektive Dysregulation.
Genau.
Und was ist das?
Na, das sind Kinder, die tatsächlich zur Welt kommen mit einer Schwierigkeit, eigene Affekte, eigene Gefühle, eigene Gefühlszustände zu steuern. Wir sehen solche Kinder auch schon in unserer säuglingspsychiatrischen Abteilung. Das sind zum Beispiel Schreibabys. Das muss ich nicht gleich ab dem ersten Tag der Geburt zeigen. Das kann erst sehr viel später auftreten. Aber das ist mir immer so wichtig, darauf hinzuweisen, weil das eine relativ neue Diagnose ist und weil solche Eltern ganz besonders verzweifelt sind und natürlich immer überall hören, hören, naja, was habt denn ihr da falsch gemacht? Ja, warum flippt euer Kind eigentlich ständig so aus? Und wenn ich dann der Erste bin, der sagen kann, ich weiß, dass sie nichts dafür können, sondern sie haben tatsächlich ein schwieriges Kind und es geht um die Frage, wie können Sie lernen, mit dem schwierigen Kind besser umzugehen und wie kann Ihr Kind lernen, mit der eigenen Schwierigkeit in sich besser fertig zu werden? Dann entsteht große Entlastung.
Und dann wird die Beziehung auch besser, ne?
Dann wird die Beziehung automatisch besser.
Und wenn Sie da jetzt so ein Kind, ich meine, ein Kind, das Sie da hatten, das war auch so eine kleine Gewitterhexe, die war irgendwie 8 oder so. Was soll das Kind machen?
Ja, das Kind lernt bei uns erstmal einen Namen dafür zu finden. Also dass es nicht immer heißt, die Emma flippt aus, sondern das ist etwas in dir. Ein Vulkan, ein Frosch, ich weiß nicht, irgendwas, die Kinder finden irgendwas dafür. Das ist schon mal die erste Entlastung. Das zweite ist, sie erleben zum ersten Mal, dass sie dafür getröstet werden und nicht bestraft werden, sondern dass Eltern sagen, Mensch, es tut mir leid, dass dir das jetzt gerade schon wieder passiert ist. Und dann lernen die Kinder, altersabhängig natürlich bei uns, mit uns, gibt es ein Frühwarnsystem? Kann ich erkennen, was eine schwierige Situation ist? Indem Kinder dann so begleitet werden, lernen sie auch zunehmend, potenziell gefährliche Situationen für sich einzustufen, einzuschätzen und zum Beispiel zu sagen, wenn die ein bisschen älter sind, auf die Klassenfahrt fahre ich lieber nicht mit oder ich lasse mich früher abholen. Das ist mir zu anstrengend, das schaffe ich nicht.
Sind das eigentlich Störungen, die zunehmen? Also es wird ja immer so getan, als würden unsere Kinder und Jugendlichen immer kranker. Was nimmt denn eigentlich zu?
Grundsätzlich sozusagen die ganz große Zahl an psychischen Störungen nimmt nicht zu. Das, was zunimmt, sind Erschöpfungsdepressionen, wobei das jetzt auch Gott sei Dank noch keine große Zahl ist. Und was zunimmt, sind die chronischen psychischen Schmerzzustände, also Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Die waren wahrscheinlich allerdings auch schon immer da, nur dass sie nicht als psychische Störung galten, sondern eher bei den Kinderärzten liefen.
Aber das sind klare Stresssymptome.
Das sind Stresssymptome, die sich allerdings nicht nur auf die Schule beziehen können oder müssen, sondern das bezieht sich manchmal auch auf die familiäre Situation, auf den elterlichen Stress und Streit und die Scheidung und diese Dinge.
Wir hatten gestern hier auf diesem Sendeplatz, ging es um das neueste Buch von Jesper Juhl, dem dänischen Familientherapeuten, der sehr bekannt ist inzwischen. Der setzt einen ganz großen Akzent auf das Authentischsein der Eltern. In unserem Gespräch hat es bisher überhaupt gar keine Rolle gespielt. Messen Sie dem auch so eine große Bedeutung bei? Authentisch sein?
Na, ich möchte immer, dass Eltern sich nicht verstellen, genauso wenig wie ich mich nicht verstelle einem Kind gegenüber. Wenn das Authentizität ist, dann finde ich das auch richtig. Aber natürlich weiß ich auch, dass es bei vielen Eltern nicht reicht, einfach nur authentisch zu sein. Also weil sie dann authentisch aggressiv sind beispielsweise oder authentisch depressiv. Insofern finde ich, muss da immer noch was dazukommen. Ich erwarte von Erwachsenen schon auch ein gewisses Maß an Selbstreflexionsfähigkeit, sich selber anzuschauen und sich selber auch in Frage zu stellen.
Lieber Herr Schulte-Markwort, Sie sind selber ein ziemlich erfolgreicher Erwachsener. Was waren Sie eigentlich für ein Kind? Hatten Sie auch mehrere Nachmittagstermine?
Ich war ein Fahrschüler, der lange Fahrtwege hatte von einem eher kleinen Dorf in die größere Stadt. Und sie haben meine Eltern sich sehr bemüht, aber es gab auch viele Fächer, Latein zum Beispiel, wo mir niemand helfen konnte. Also das musste ich alles komplett alleine machen. Und meine Eltern haben auch darauf gesetzt, dass ich es immer alleine gemacht habe. Und sie hatten darin durchaus auch recht, aber ich hätte mir auch mehr Unterstützung gewünscht.
Das heißt also, Geld für Tennis und Klavier lernen und so weiter war sowieso nicht da.
Na, es gab irgendwie eine Blockflöte. Aber einen Sport machten wir sowieso einfach, wir spielten einfach draußen, das war unser Sport. Die Idee kam gar nicht auf, dass man dafür in einen Verein gehen könnte, die waren auch viel zu weit weg.
Ja, damals traf man auch noch mehr Kinder, wenn man runterging auf die Straße.
Wir haben uns dann alle auf der Straße getroffen, das stimmt. Ja. Kindheit heute ist komplett verhäuslicht.
Gibt es irgendetwas aus Ihrer Kindheit, wo Sie sagen, das war wirklich prima für mich, das hat mich gestärkt, um meinen Weg zu gehen?
Na, ich bin jemand, zumindest als Kind, der viel alleine gemacht hat und dieses Zutrauen, dass ich es am Ende auch alleine hinkriege, das hat mir schon oft geholfen. Und ich habe lange Fahrradtouren alleine gemacht und diese Fahrradtouren, das war oft sowas Kontemplatives, fast sowas Philosophisches, in dem man gut nachdenken konnte.
Wir haben alle irgendwie diese Vorstellung von der schönen Bullabü-Kindheit, also Kinder toben draußen, spielen in irgendwelchen Scheunen oder in irgendwelchen Wildgrundstücken und kommen abends glücklich und verschwitzt nach Hause und haben einfach Freiheit, sich auszuleben. Sie haben ja immer überall einen deutlichen Vorbehalt dagegen. Was ist eigentlich Ihr Vorbehalt? Was ist schräg mit diesem Bild?
In diesem Bullabü-Ideal, wenn man das auf heute überträgt, dann wären das Kinder, die nicht ausreichend vorbereitet sind auf die Welt. Also ich sage immer ein anderes Beispiel, der Waldkindergarten alleine ist es nicht. Weil man im Wald alleine lernt man nicht lesen und schreiben, sondern dafür muss was anderes passieren. Insofern ist diese romantisch rückwärtsgewandte Idee von Bullerby, ist, glaube ich, unser eigenes Ideal. Was für schöne Kindheitserlebnisse man hatte, wenn man auch mal irgendwo alleine rumtobte. So ist Kindheit aber heute nicht mehr. Und die Kinder brauchen tatsächlich auch was anderes und wir dürfen sie darin nicht alleine lassen. Was nicht heißt, dass es auch wunderbare Ferien geben darf, in denen man nur irgendwie auf dem Bauch liegt und ins Wasser schaut, wenn man das mag. Im Übrigen sind die drei Häuser in Bullerby, die es ja tatsächlich gibt, die haben bestimmt heute auch Internet.
In der Optimierungsfalle. Im Tandem-Sommerprogramm hörten Sie ein Gespräch, das Almut Engelin 2016 mit dem Kinder- und Jugendpsychiater Michael Schulte-Markwort geführt hat. Sein Buch Superkids, warum der Erziehungsehrgeiz unsere Familien unglücklich macht, ist im Padloch Verlag erschienen und kostet als Taschenbuch 9,99 €.